Es gibt vieles aufzubauen und fast alles wieder gut zu machen. Es gibt zu arbeiten und auszugraben, was verschüttet worden ist in den Jahren der Granaten und der Maschinengewehre.
Erich Maria Remarque. 1931 beschreibt der Autor in seinem Roman »Der Weg zurück« Gedanken deutscher Soldaten, die unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs heimgekehrt sind. Nach den schlimmen Kriegserfahrungen ist es für sie nun schwer, wieder ins Zivilleben zurückzufinden. Die Monarchie ist Geschichte. Der Weg zu liberaldemokratischem Denken lang und steinig. In weiten Teilen der Bevölkerung herrscht Unsicherheit. Kompromisse einzugehen, um die verschiedenen Weltbilder und Ideologien zu verbinden, scheinen für die Anführer der jeweiligen Lager unmöglich. Dazu kommen Inflation, Wirtschaftskrise und eine daraus resultierende hohe Arbeitslosenrate. Diese prekäre Situation verhilft dem Faschismus zum Aufstieg. 21 Jahre nach Beendigung des Ersten Weltkriegs finden sich schließlich viele Kriegsveteranen gemeinsam mit jüngeren Soldaten wieder am Schlachtfeld. Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen beginnt am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Mein Name ist Peter Pohn. Gemeinsam mit Liane Locker und Eugen Viktor möchte ich Ihnen nun Geschichten mit Geschichte vorstellen, erzählt von Menschen, die in den 1920er Jahren in eine Welt voll wirtschaftlicher, sozialer und politischer Krisen hineingeboren worden sind. Demütigung statt Verständnis für das jeweils andere politische Lager prägt den Zeitgeist. Das Schüren von abgrundtiefem Hass und die Sehnsucht nach Vergeltung stehen auf der Tagesordnung.
Wir haben nichts zu verlieren als unsere Ketten, aber eine Welt zu gewinnen,
ruft die sozialdemokratische Parteijugend und die christlich-sozialen kontern.
Wollt ihr den Kulturkampf? Wo der Sozialismus anfängt, muss jede Kultur aufhören.
Trotz der Notlage in der Zwischenkriegszeit versucht die Arbeiterschaft ihren Mitgliedern und vor allem ihren Kindern eine bessere Zukunft zu gestalten. In Wien werden große Gemeindebauprojekte wie der Karl-Marx-Hof realisiert. Am Land opfert die Arbeiterschaft für Arbeiterheime und Sportanlagen den letzten Groschen. Dank der neu entstandenen Arbeiterheime haben die Mitglieder der Arbeiterbewegung einen geschützten Rahmen, um Darbietungen von Gesangsvereinen, Theatergruppen oder Musikkapellen, aber vor allem politischen Vorträgen beizuwohnen, weiß Josef Meyer. Somit findet auch der Arbeiternachwuchs viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung vor.
Während die Bauernkinder im Stall mithelfen mussten, haben wir uns auf das Rad gesetzt und sind ins Seengebiet oder in die Berge gefahren. Unsere Alterskollegen aus der Bauernschaft mussten hingegen früh morgens und dann auch abends bei der Fütterung der Rinder, Schweine und Hühner mithelfen. Zudem hat es in den Arbeitersiedlungen, wo wir wohnten, bessere Bildungsmöglichkeiten gegeben.
Durch Veranstaltungen der Arbeiterbewegung erreichen die Siedlungsbewohner mehr Weltoffenheit und größere Bereitschaft für Reformen als die bäuerlich-konservative Bevölkerung. Besonders sind es rhetorisch gut geschulte Parteifunktionäre, denen das Volk an den Lippen hängt. So wird auch vom Linzer Parteiprogramm der Sozialdemokratie, das 1926 beschlossen worden ist, berichtet. Darin wird von der sozialistischen Eroberung der Herrschaft in der Demokratischen Republik gesprochen. Die Demokratie sollte laut Linzer Parteiprogramm nicht aufgehoben werden, sondern der Arbeiterklasse dienen.
Wenn sich aber die Bourgeoisie gegen die gesellschaftliche Umwälzung, die die Aufgabe der Staatsmacht der Arbeiterklasse sein wird, durch planmäßige Unterbindung des Wirtschaftslebens, durch gewaltsame Auflehnung widersetzen sollte, dann wäre die Arbeiterklasse gezwungen, den Widerstand der Bourgeoisie mit den Mitteln der Diktatur zu brechen.
1927 spitzt sich die innenpolitische Lage Österreichs gewaltsam zu. Im Jänner erschießen Frontkämpfer in der burgenländischen Ortschaft Schattendorf einen kroatischen Kriegsinvaliden und ein Kind. Die Todesschützen werden im Juli freigesprochen. Notwehr lautet das Urteil. Daraufhin kommt es zu Demonstrationen und schon bald brennt der Wiener Justizpalast. Der Waffeneinsatz der Polizei endet mit 90 toten Demonstranten. Das Resultat: Die Nationalratswahl wird vorgezogen. Das christlich-soziale Lager, gestützt auf die Heimwehren sowie die Sozialdemokratie, ziehen in den Wahlkampf.
Diese Regierung muss weg, soll das Leben der Arbeiter vor Mörderbanden geschützt werden, heißt es bei den Sozialdemokraten. Es geht nicht mehr um Mandate, es geht um die Machtergreifung des Marxismus, erklären die christlich-sozialen.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Schmuel Meier bleibt verschwunden. Und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mackie-Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler war gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kegel geht Mackie-Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Greis. In der Menge Mackie-Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis?
Die Moritat von Mackie Messer aus Bert Brechts Dreigroschenoper, interpretiert von Liane Locker. Beinahe prophetisch beschreibt Brecht darin bereits 1928 die Not der Menschen, die dann im Oktober 29 durch den Crash der New Yorker Börse ausgelöst wird. Der Schwarze Freitag hat weitreichende Folgen. Die Wirtschaftskrise verschärft das Problem der Arbeitslosigkeit und der Faschismus erhält Aufschwung. Die Heimwehren bekommen Unterstützung von Benito Mussolini und schwören sich 1931 auf den Korneuburger Eid ein. Wir kämpfen gegen die Zersetzung unseres Volks durch den marxistischen Klassenkampf und gegen die liberal-kapitalistische Wirtschaftsgestaltung, heißt es darin.
Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat. Wir wollen an seine Stelle die Selbstverwaltung der Stände setzen und eine starke Staatsführung, die nicht aus Parteienvertretern, sondern aus den führenden Personen der großen Stände und aus den fähigsten und den bewährtesten Männern unserer Volksbewegung gebildet wird.
Die schlechte wirtschaftliche Situation lässt ebenso viele Menschen zu den Nationalsozialisten überlaufen, erinnert sich Josef Meyer.
Es war an einem Sonntag des Jahres 1933, an dem wir wieder zu unseren Verwandten nach Holzleiten gegangen sind. Hier lebten 2 Tanten und 3 Onkel. Während des Besuchs wurde ich Ohrenzeuge einer heftigen Debatte zwischen meiner Mutter und meinen Onkeln. Sie wollten meinen Vater davon überzeugen, dass die Nationalsozialisten ein besseres System vertreten als die österreichischen Sozialisten, da es in Deutschland immer weniger Arbeitslose geben würde. Mein Vater sollte sich daher auch den Nazis anschließen. Daraufhin wurde meine Mutter sehr böse, da sie, die Nationalsozialisten, bereits seit den frühen 1930er Jahren abgelehnt hat. Aufgrund der politischen Einstellung meiner drei Onkel brach sie den Kontakt mit ihnen ab.
In jenen Jahren sind viele Arbeiter gezwungen, nachts Felder zu plündern, um an Lebensmittel zu kommen. Xindlseits rufen ihnen bestohlene Bauern deshalb oftmals nach. Während sich das politische und gesellschaftliche Klima nun also auch in den Dorfgemeinschaften mehr und mehr radikalisiert, vertragen sich die Kinder der verfeindeten Lager in der Regel recht gut miteinander. Nur hin und wieder, wenn ein Wort das andere ergibt, kommt es zwischen Kindern zu Streitigkeiten. Da ist dann vom Heimwehrnachwuchs
Rote Bagage
zu hören und die sozialistische Jugend kontert.
Hahnenschwanzler, Hahnenschwanzler, bist der armer Tropf? Was der Hau am Hintern hat, das hast du am Kopf.
Die Bergleute im Hausruckkohlenrevier trifft die wirtschaftliche Rezession besonders hart. In dieser Region hat die finanzielle Krise bereits zu Mitte der 1920er Jahre begonnen, denn österreichische Industriebetriebe bevorzugen zu diesem Zeitpunkt billigere Kohle aus dem Ausland. Die Wolfseck-Trauntaler Kohlenwerks AG ist daher gezwungen, viele Bergmänner zu entlassen. Jene Kumpel, die der Betrieb noch benötigt, müssen Lohnreduktionen hinnehmen. Mit Bangen gehen daher die Bergmänner nach jeder Schicht zur schwarzen Tafel, die beim Stolleneingang hängt. Darauf stehen die Namen jener Kumpel, die in Kürze entlassen werden sollen. Für die Betroffenen bedeutet dies, eine kurze Zeit Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben. Danach werden sie als ausgesteuert deklariert und sind auf Almosen angewiesen. Um das Überleben für sich und seine Kinder halbwegs sichern zu können, muss von nun an gebettelt werden, erinnert sich Franz Höfer.
Täglich ist eine große Bettlerschar zu den Höfen gekommen. Bei den meisten Bauern haben sie ein Stückchen Brot und ein Krügel Most bekommen. Viele haben das Brot dann wieder weiterverkauft.
Bessere Chancen, einen Arbeitsplatz zu ergattern, haben in den Krisenjahren jene, die sich der Heimwehr anschließen. Allerdings kann diesen Schritt aus ideologischen Gründen nicht jeder Sozialdemokrat gehen, wie Franz Frank weiß.
Mein Stiefvater, ein wirklich überzeugter Sozialdemokrat, hat als Schlosser gearbeitet. Auch wenn in der Zwischenkriegszeit noch wenige Maschinen vorhanden waren und daher viele Leute am Bau benötigt wurden, hat er die Arbeit verloren. Meine Mutter hat daher den Stiefvater gebeten, sich der Heimwehr anzuschließen, um rasch wieder eine Beschäftigung finden zu können. Als Erzsozialist hat mein Stiefvater jedoch wütend abgelehnt, zur Heimwehr zu gehen.
Die Benachteiligung der Arbeiterschaft lässt den Riss durch die Gesellschaft immer tiefer werden. Schließlich stehen Arbeitslose damals auf der untersten Stufe der Gesellschaft. Durch den Verdienstausfall der Väter ist die gesamte Familie sehr hart getroffen, erklärt Edeltraud Alscher. Vor allem Kinder müssen Entbehrungen hinnehmen.
Darf ich von deinem Apfel abbeißen? Spare mir doch ein Stück vom Zuckerl. Ja, in der Volksschule haben Kinder, wenn jemand Obst oder Süßigkeiten gegessen hat, gebeten, ein Stück davon abbeißen zu dürfen. Es war auch ein schönes, manchmal sogar lustiges Spiel, untereinander Essen auszutauschen. Ernst konnte die Stimmung dann aber zu Hause im familiären Kreis werden, wenn sich zum Beispiel Väter betrunken haben, um eine Zeit lang ihren Druck vergessen zu können. Die harte Arbeit ist schon eine schlimme Plage gewesen. Dazu ist die Ungewissheit gekommen, in nächster Zeit überhaupt noch eine Anstellung zu haben. Gestern musste ich wieder um 10 Uhr am Abend für meinen Vater Schnaps holen. Mutter hat schon wieder geweint. Diese Sätze habe ich in der Schule von meinen Freundinnen oft gehört. Die Sorge um die Familie war für viele Mütter erdrückend, denn auch auf ihnen lag eine große Last. Sie mussten einerseits aus den wenigen Lebensmitteln, die sie zur Verfügung hatten, ein Mahl kochen. Dabei konnten sie meist nur auf Erdäpfel und etwas Mehl zurückgreifen. Andererseits hatten Mütter den Druck, ihrer Männer mitzutragen und dazu noch die Kindererziehung und Versorgung zu schultern.
Kommt, Frauen, ich erzähl euch von gestern, davon, wie es damals so war. Ich erzähle euch von unseren Schwestern, wie sie kämpften für uns Jahr für Jahr.
wie sie wollten, was Männer schon hatten. Das Recht, einfach Mensch zu sein, nicht länger in deren Schatten, bescheiden und fügsam und klein. Sie traten heraus aus den Küchen und man hörte ihr wütendes Schreien, begleitet von lautstarken Flüchen, beklagten sie Missbrauch und Pein. Ihr Körper verkauft und geschunden, ihr Schoß ein blutendes Mal, ihre Hände im Feuer gebunden, geboren ohne Recht, ohne Wahl. Zogen hinaus auf die Straßen und missachteten jedes Gebot und konnten es nun nicht mehr lassen und scheuten nicht Schläge und Tod. Ein Kampf voller Kummer und Tränen, voll Häme und Spott und Gram, voll Angst und leidvollen Sehnen nach Gleichheit und Schutz irgendwann. Drum, Frauen, gedenkt unserer Schwestern, gedenkt ihrer Kraft, ihrem Mut. Es ist zwar heut besser als gestern, doch ist es noch immer nicht gut. Ihr Körper verkauft und geschunden, ihr Schoß ein blutendes Mal, ihre Hände im Feuer gebunden, geboren ohne Recht, ohne Wahl.
»1932 wird Dr. Engelbert Dollfuß Bundeskanzler der Republik Österreich. Im zweiten Jahr seiner Regentschaft setzte er die Demokratie außer Kraft. In weiterer Folge verbietet er auch die Sozialdemokratie mit ihrem Kampforgan, den Republikanischen Schutzbund. Diese paramilitärische Organisation der Sozialdemokratie ist seit den 1920er Jahren kontinuierlich aufgebaut worden und erreicht in den 1930er Jahren österreichweit eine Stärke von ca. 80.000 Mann. Nachdem der Schutzbund verboten ist, werden bei den Anführern regelmäßig Hausdurchsuchungen durchgeführt. Daraufhin werden Gewehre und Munition oftmals im Wald vergraben oder in den Baumkronen hoher Nadelbäume versteckt. Von diesen geheimen Waffendepots wissen aber nur die hohen Funktionäre des Schutzbunds. Daher werden vor allem bei ihnen Hausdurchsuchungen durchgeführt, in der Hoffnung, Waffen oder Hinweise auf Nachrichten über geheime Treffen zu erhalten. Dabei werden Betten durchwühlt, Böden aufgerissen oder auch Schränke geleert. Erbost darüber schreibt der Schutzbundführer von Oberösterreich, Richard Bernaschek, an die Wiener Schutzbundleitung einen Brief.
Wenn in einer oberösterreichischen Stadt mit einer Waffensuche begonnen wird oder Vertrauensmänner der Partei verhaftet werden, wird gewaltsamer Widerstand geleistet. Dieser Beschluss ist unabänderlich. Wenn die Wiener Arbeiterschaft uns im Stich lässt, Schmach und Schande über sie.
Am 12. Februar 1934 sucht die Exekutive tatsächlich wieder Waffen bei Schutzbündlern, auch im Linzer Hotel Schiff. Von hier aus setzt nun Schutzbundführer Richard Bernaschek seine Ankündigung in die Tat um. Er befiehlt, bewaffneten Widerstand zu leisten und ruft den Generalstreik aus. Im Hausruckviertler Kohlenrevier verschanzen sich Schutzbündler unter anderem im Arbeiterheim Holzleiten. Als sie aber erkennen müssen, dass gegen Militär, Gendarmerie und Heimwehr ihre Stellung nicht zu halten ist, beschließen sie sich zu ergeben und schwenken die weiße Fahne. Allerdings an einer Stelle, die vom Bahnhof aus, wo weitere Schutzbündler postiert sind, nicht einsehbar ist. Daraufhin marschieren die Soldaten, ohne viel Deckung zu nehmen, auf das Arbeiterheim zu. In der Annahme, es seien darin noch viele ihrer Genossen, legen die am Bahnhof verschanzten Schutzbündler ein Sperrfeuer, um ihren Genossen die Flucht zu ermöglichen. Dabei werden 5 Soldaten tödlich getroffen. Nun gibt der stellvertretende Bezirkshauptmann von Vöcklabruck, Dr. Hans Frubürt, den Befehl, die im Arbeiterheim verbliebenen Schutzbündler, unter ihnen auch Sanitäter, an die Wand zu stellen. Dabei finden 4 der Betroffenen den Tod. 2 Schutzbündler überleben. Auf sie soll daher noch einmal angelegt werden. In diesem Moment stößt der zur Hilfe geholte Arzt Franz Hitzenberger die Tür zum Kinosaal auf. Erbost über die hier stattgefundene Hinrichtung ruft er:
Die gehören mir. Da habt ihr jetzt nichts mehr zu suchen.
Der Ausgang der Februarrevolte verbreitet sich wie ein Lauffeuer, erinnert sich Edeltraud Alscher.
Wir sind bereits im Bett gelegen, als jemand zu uns heruntergelaufen ist und am Fenster geklopft hat. Mein Vater hat sofort die Haustür geöffnet und gefragt, was geschehen sei. Der Anton ist tot, rief der Mann aufgeregt. Anton war Josef Sarabnitzkis Bruder. Meine Mutter und meine Tante haben sofort nasse Augen bekommen. Sie haben ja Anton und auch einige der weiteren Opfer aus unserer Nachbarschaft gut gekannt.
In ganz Österreich fordert der Arbeiteraufstand von 1934 297 Todesopfer. Jene Generation, die in den 1920er Jahren geboren ist und somit den blutigen Februar als Kind erlebt hat, wird nur wenige Jahre als Erwachsener wieder mit einem Krieg konfrontiert sein. Am 1. September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.